Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeutet. Er aber sprach, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten und in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Und bevor wir uns jetzt auf die vier Schlüsselfähigkeiten und Weisheiten und Böden stürzen, was ja natürlich ist, wollen wir einen Schritt zurück machen und uns das große Ganze des Bildes nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt über dieses Gleichnis oder vielleicht aus dem Lukas-Evangelium, vielleicht auch aus den anderen Evangelien, die das ja auch berichten, dieses Gleichnis, gehört habt. Oft sind wir da aus meiner Sicht einen Schritt zu schnell, weil wir etwas sehr Wesentliches übersehen, nämlich den ersten Satz in dem Gleichnis. Es ging ein Seemann aus, zu sehen seinen Samen. Und er säte. Jesus erklärt dann den Jüngern, die das scheinbar auch nicht ganz so rausgefunden haben mit dem Gleichnis, erklärt dann, was diese Saat ist. Er erklärt nicht, wer der Seemann ist, sondern was die Saat ist, und zwar das Wort Gottes. Und es ist schon überraschend, oder? Vielleicht wird es auch mal gehört haben und das schon auswendig kennen, aber wieso das Wort Gottes? Wieso ist gerade das Wort Gottes der Schlüssel zum Lernerfolg? Wieso ist das Wort Gottes überhaupt so wichtig für Jesus? Und ich glaube, dass gerade in unserer heutigen Zeit, wenn wir da so drüber nachdenken, dann gibt es sicherlich viele Menschen, die sagen, wie kann ein so altes Buch überhaupt noch irgendeine Relevanz für mich haben? Ja, ein Buch, das tausende von Jahren alt ist, wie soll das denn mir helfen, im iPhone-Alter irgendwie zurechtzukommen? Die Welt hat sich doch weitergedreht, Dinge haben sich doch geändert. Wieso das Wort Gottes? Viele würden vielleicht sogar sagen, naja, kommt es denn wirklich auf das Wort Gottes an, auf das Sehen? Gerade heutzutage ist es ja so, dass wir eigentlich im Lernen eher ausgehen, dass die ganze Weisheit der Welt schon in uns drinsteckt. Und da muss eigentlich nur so ein guter Mensch kommen, der das aus uns herauskitzelt. Ja, mit den richtigen Fragen und vielleicht Aufgaben und Übungen kommt quasi die Weisheit der Welt aus uns herausgesprudelt. Das, was alles schon so tief verborgen ist in uns. Das ist ja Pädagogik, die wir heute lernen. So war das zumindest noch so, als ich zur Schule gegangen bin. Ich sehe das jetzt auch bei meinen Kindern. Und da ist ja auch nicht ganz falsch. Ja, natürlich haben wir viele Fähigkeiten, die entwickelt und entdeckt und gefördert werden sollten. Aber die Weisheit der Welt ist nicht in uns drin. Und diese Geschichte, dieses kleine Bild vom Seemann, der ausgeht und sät den Samen, macht deutlich, dass wir, wenn wir der Boden sind, darüber werden wir gleich noch sprechen, welche Art von Boden wir sind und so weiter, welche Lerntypen wir sind, dass wir erst einmal diejenigen sind, die etwas empfangen. Da wird nicht der Same herausgeholt aus dem Boden, sondern da wird der Same hineingelegt. Und das ist ein wichtiger Schritt aus meiner Sicht für uns, wenn wir wirklich lebenslang Lernende sein wollen, mit Erfolg Lernende, dann müssen wir verstehen, dass es etwas gibt, das in uns hineingelegt werden muss. Das uns geschenkt wird. Das vielleicht Gnade ist, wenn man einen christlichen Begriff dafür wählen will, nämlich ein unverdientes Geschenk. Und diese Gnade ist, dass Gott, der Schöpfer dieser Welt, der Erlöser der Menschheit, der Erhalter von all dem, was wir sehen und was wir haben und was wir sind, dass dieser Gott sich entschieden hat, sich uns zu offenbaren. Und zwar in seinem Wort. Das ist die vollkommenste Offenbarung Gottes, die wir haben. Dort zeigt er, wer er ist. Dort zeigt er, wer wir sind, wir als Menschen, mit all unseren tollen, positiven Fähigkeiten, die es zu bestärken gilt, und auch mit all unserer Abgründigkeit, die wir gerne verdrängen. Gott offenbart sich uns in seinem Wort. Er offenbart aber nicht nur, wer er ist und wer wir sind, sondern er offenbart auch, wie diese zerbrochene Welt, in der wir leben, wieder heil wird. Und, das ist vielleicht sogar das Wichtigste, Gott offenbart dir und mir, wie wir persönlich diese Heilung erfahren können. Und da merken wir schon, dass dort etwas ist in dem Wort Gottes, das Kraft hat zur Lebensveränderung. Dass dort etwas ist, das einfach von außerhalb kommen muss, weil es eben nicht in uns drin steckt. Und das ist das Wissen, die Fähigkeit und die Kraft und die Ermutigung, die wir brauchen, um die Menschen zu werden, zu denen Gott uns eigentlich geschaffen hat und die er gerne in uns sehen möchte. Der Seemann geht aus, um zu sehen. Das ist das Wort Gottes. Wenn Gott sich uns nicht offenbaren würde in seinem Wort, dann hätten wir keine Chance, darüber zu wissen, wer Gott ist, wer wir sind und wie wir diese kaputte Welt wieder heile bekommen. Dann stochern wir im Dunkeln. Und wie das aussieht, das können wir heute in der Welt tausendfach beobachten. Schaut euch die Medien an. Schaut euch schlaue wissenschaftliche Ausarbeitungen darüber an, wie die Welt von ihrem Leid zu erlösen ist. Das sind alles kluge Menschen, die vielfach im Dunkeln stochern, weil ihnen diese Information fehlt von außerhalb, von dem, wie es eigentlich gedacht ist und von dem, wie man es wieder gut macht. Ja, im Kleinen können wir hier und dort sicherlich Erfolge erzielen, aber im Großen und Ganzen sind wir angewiesen darauf, dass Gott sich uns offenbart. Und es ist so wichtig, dass wir, wenn wir uns jetzt gleich auch mit uns beschäftigen, mit dem, wie wir eine gute Einstellung gewinnen können, wie wir vielleicht Schlüsselfähigkeiten zum Lernen erwerben, dass uns bewusst ist, dass all diese Fähigkeiten gar nichts nützen, wenn Gott sich uns nicht offenbart in seinem Wort. Und dass er das getan hat, ist ein riesiges Geschenk, ein unglaubliches Privileg. Und wenn du hier bist und sagst, naja, dass nicht alles viel zu hoch gegriffen ist, ich möchte dich herausfordern. Probier es einfach mal aus. Probier es aus, dich mal mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Zumindest für eine Zeit lang. Und schau, was das mit dir macht. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob das Wort Gottes tatsächlich die Offenbarung ist, die dir Erfolg im Lernen und im Leben gibt oder nicht. Nun also, nachdem wir das geklärt haben, wollen wir uns die Lerntypen und Lernschlüssel hier anschauen. Und der erste Schlüssel ist, höre aufmerksam zu. Da geht es um den ersten Boden, den ersten Acker, der hier beschrieben wird. Das ist der Weg. Ich habe jetzt kein schönes Bild dabei, aber ich denke, ihr könnt euch das vorstellen. So ein Acker mit einem Feldweg. Und der Weg ist natürlich anders als der Ackerboden. Also normalerweise geht man ja deswegen über den Weg und nicht über den Acker, wenn man irgendwie die Möglichkeit dazu hat. Ne? Weil der Weg ist einfach schön fest und da kann man gut gehen. Aber wenn man da drauf etwas sieht, dann sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Und das ist hier passiert. Also auf diesem Weg wird gesät. Und der Same ist das Wort Gottes. Wunderbar. Offenbarung von Gott. Heilsam und wirksam für alles Gute. Aber auf dem Boden, da ist es scheinbar nicht so gut aufgehoben, denn es wird dann von den Leuten, die dort gehen, zertreten oder eben von den Vögeln aufgepickt. Und Jesus, er wendet das darauf an und sagt, die Leute, die hören das, aber es ist im Prinzip wie, als ob es in ein Ohr rein, ins andere rausgeht. Und es ist auch eine sehr pauschale Kritik, auch gegenüber seinen Zuhörern, weil er mehrmals ja auch darauf hinweist, dass es Leute gibt, die Ohren haben und trotzdem nicht hören können. Oder dass er sogar so ein bisschen ironisch sagt, ja, ich erzähle das Gleichnis, damit sie zwar hören, aber trotzdem nichts davon verstehen. Und damit nimmt er genau diese Menschen aufs Korn, die eigentlich gar nicht wollen. Also sie hören, aber sie wollen es nicht verstehen. Gott offenbart sich uns allen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und das Interessante ist auch, dass hier auf einmal das Böse auch personifiziert auftritt. Also Jesus sagt, und der Teufel kommt und nimmt es weg. Also pickt auf die Vogelkasse, ja, dann ist es weg. Dann kann es nicht mehr wirken, weil es dann verschwunden ist. Und tatsächlich ist das Jesus überzeugt, dass er sagt, wir haben hier nicht nur ein Problem im Menschen, sondern wir haben hier tatsächlich einen Widersacher, der auch daran interessiert ist, etwas zu bewirken. Und zwar genau das, was Gott, also was im Widerspruch steht zu dem, was Gott will. Wenn Gott Heilung will, wenn Gott Versöhnung will, wenn Gott Vergebung will, dann will der Teufel auf gar keinen Fall Heilung, sondern zerstören, kaputt machen, töten, morden, Streit stiften, alles, was nur irgendwie geht, um die Menschen davon abzubringen, Gott zu glauben und Jesus zu folgen, sondern sich quasi selbst zu Tode zu stürzen, ihre eigenen Vermessenheit und Boshaftigkeit. Und das gelingt ihm ja auch recht gut. Das war Jesus sehr bewusst. Und er spricht das an. Er übergeht diese Leute nicht, sondern er sagt, Moment mal, auch wenn ihr mir vielleicht gerade gar nicht so zuhört, aber vielleicht hört er ja jetzt doch zu, weil ich rede jetzt zu euch, die ihr nicht zuhört. Ja, sagt er, und schaut mal, wer da eigentlich am Werk ist, was da eigentlich gerade mit euch passiert. Da ist jemand da, der dafür sorgen will, dass ihr nicht glaubt, dass ihr nicht zuhört, dass ihr es nicht versteht und dann auch nicht errettet werdet. Illustrationen gibt es sicherlich viele zu diesem Beispiel. Ich weiß, wenn ihr Kinder habt, ja, wie oft erzählt man den Kindern etwas, sagt man so und so, und man hat ja auch nur beste Absichten, und das Kind hört nicht zu oder hört halb zu oder hat so ihre eigene Agenda im Hinterkopf, ja, und es sagt zwar ja, ja, aber wenn man dann 5 Minuten später nachfragt, dann sieht man, wie, nee, du hast es mir nie gesagt, nie gehört. Lehrer wissen davon sicherlich auch, etwas zu berichten, wenn man stundenlang versucht, den Kindern etwas beizubringen und dann vor der Prüfung steht, das hatten wir nie, das haben wir, darüber haben wir noch nie gesprochen. Ja, die Lehrer, die nicken. Also, ich kann das nur aus meiner eigenen Schülererfahrung so berichten, dass wir das auch immer wieder geschafft haben, Dinge zu hören, ohne sie zu hören. Und die Frage ist, wie höre ich zu? Bin ich gleichgültig oder aufmerksam? Vertraue ich Gott und seinem Wort? Oder meine ich, dass ich es selber besser weiß? Wie oft setze ich mich dem Wort Gottes eigentlich aus? Das Interessante ist ja, dass der Seemann hier sehr großzügig ist. Den guten Samen, ja, wo in jedem Samen der Keim ist für eine Ehre, die sich verhundertfacht oder auch mehr. Ich bin da kein Landwirt, aber ich vermute, dass man sehr, sehr viel aus diesem einen Samenkorn ernten kann, wenn es halt eben dann auch aufgeht. Dieser Samen wird scheinbar verschleudert, auch auf den Weg, auf die Steine, überall. Gott ist da großzügig, er sät großzügig. Die Frage ist, wie oft setzen wir uns dem aus? Es gibt eine interessante Studie, die gemacht wurde, wie das halt so ist, in Amerika, ne? Aber ich glaube, dass die doch aus einer sehr zuverlässigen Quelle ist. Und zwar hat dort ein Research-Unternehmen eine Langzeitstudie gemacht, unter Leuten, die sich zum christlichen Glauben bekennen und hat dann halt versucht herauszukristallisieren, was sind erst einmal Kennzeichen für geistliche Reife und dann an diesen Zahlen und Gesprächen, also gab es halt Interviews und Umfragen und so weiter, mit Tausenden von Leuten, ich meine 4.000 oder 5.000 Leute aus ganz verschiedenen Konfessionen, Denominationen und so weiter, also das ist jetzt nicht nur so eine ganz enge Studie, sondern eine recht breit angelegte Studie gewesen, um herauszufinden, erstens, was sind Kennzeichen für reife geistliche Personen und zweitens herauszufinden, wie sind diese Personen zu dem geworden, was sie jetzt sind. Und wir könnten jetzt ein Ratspiel machen, ne, was ihr denkt, was denn Kennzeichen sind und wie man zu reifen Personen wird. Ich weiß nicht, hat jemand eine Idee, was so der erste und wichtigste Faktor ist, um eine reife, geistlich reife Person zu werden im christlichen Glauben, so ein echter Nachfolger von Jesus, so ein reifer Christ? Der Glaube, ja, definitiv. Ja, das sind so Kennzeichen, die Frucht des Geistes, genau. Also die spiegeln auch eine Rolle. Ich will euch nicht lange raten lassen. Also das für mich auch Überraschende war, dass die Nummer eins, das allereffektivste Mittel, um geistliche Reife zu erreichen, in, ich glaube, 8 Dimensionen haben die dort beziffert, und über 40 verschiedene Dinge, die diese Leute regelmäßig tun quasi, von diesen 40 Dingen in Bezug auf 8 Faktoren oder Dimensionen von geistlicher Reife, haben sie herausgefunden, dass der mit Abstand größte und wichtigste Faktor Bibellesen ist. Ich weiß nicht, ob euch das überrascht. Ne? Also da geht es nicht um Bibelstudium oder Bibelabschluss oder so, sondern einfach Bibellesen. Ne? Also dass man täglich, und man hat das dann auch herausgefunden, also wenn man hier, also regelmäßiger quasi, man die Bibel liest, in diesem Fall halt die meisten dann täglich, wenn man täglich in der Bibel liest, dann hat man den Erfolgsfaktor identifiziert für geistliche Reife. Passt aus meiner Sicht sehr gut hier zu diesem Punkt, dass Gott sein Wort sät und wenn wir aufmerksam zuhören, dass es dann auch Früchte trägt in unserem Leben. Und das ist keine Wissenschaft. Das ist ein tägliches Sich-Aussetzen gegenüber dem Wort Gottes. Und wir haben heute ja so viele Möglichkeiten. Also ich meine, das gedruckte Buch ist, denke ich, immer noch die Präferenz Nummer 1 für die meisten Leute. Aber wir können heute auf unserem Smartphone die Bibel lesen. Ja, müssen dafür gar kein Geld bezahlen. Können kostenlose Apps herunterladen, in verschiedenen Übersetzungen lesen. Wir können heute sogar die Bibel als Hörbuch hören. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, lesen fällt mir schwer, aber hören ist gut. Dann hört doch die Bibel. Ja? Das ist überhaupt gar kein Problem. Kann man heute auch schon kostenlos machen mit der YouVersion-App, einfach runterladen und sich den Text anhören lassen. Ich habe sogar letztens gesehen, dass da sogar jeder Vers dann markiert ist, wo man gerade ist. Ja, das heißt, man kann sogar lesen und hören zugleich. Also eigentlich heute unglaublich, was für Möglichkeiten es gibt. Es gibt ganze Filme, die gemacht worden sind, wo Wort für Wort zum Beispiel durch die Evangelien das Ganze auch spielerisch, also schauspielerisch aufgearbeitet ist, aber auch eben der Text wirklich Wort für Wort präsentiert wird. Ja, also es gibt heute so viele Möglichkeiten, dass man sich eigentlich gar nicht rausreden kann, ob man jetzt ein visueller Mensch ist, ein Leser, ein Hörer. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich dem Wort Gottes auszusetzen, täglich. Und die sollten wir nutzen, weil das führt dazu, dass wir geistlich reifen. Ein wichtiges Erfolgskriterium, ein Schlüssel zum Lernerfolg und ich glaube auch zum Lebenserfolg ist hören, aufmerksam zuhören, was Gott uns sagt. Übrigens, die zwei anderen Top-Faktoren waren Nummer 2, regelmäßiger Gottesdienstbesuch, wöchentlich. Also ganz interessant. So, Gottesdienstbesuch ist ja mehr als nur Gottes Wort hören, aber im Zentrum eines evangelischen oder protestantischen Gottesdienstes steht ja auch die Verkündigung des Wortes Gottes, also auch wieder hören auf Gott, zumindest als eine wichtige Dimension. Und das dritte, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon raten könnt, ist Teilnahme an einem Hauskreis oder Bibelkreis. Jetzt versteht ihr vielleicht, warum wir euch immer wieder ermutigen, einen Hauskreis zu suchen, weil wir wissen, dass das ein Schlüssel ist. Ein Schlüssel für geistliches Wachstum. Und ich denke, keiner von uns möchte ein Babychrist sein oder als unreifer Christ durch die Welt laufen. Wir alle wollen reifen. Niemand von uns ist perfekt, aber wir sind auf dem Weg. Und das sind zumindest nach dieser breit angelegten Studie die drei Hauptfaktoren. Der vierte übrigens, ganz interessant, ist Dienst. Dienst für Gott, Dienst am Menschen. Und ich glaube, das ist nicht zufällig, dass das zusammenkommt. Aber diese drei Faktoren, die ersten drei, haben aus meiner Sicht sehr viel damit zu tun, dass wir uns Gottes Wort aussetzen. Sei es täglich in der stillen Zeit oder im einfachen Lesen und Hören auf Gott. Sei es wöchentlich dadurch, dass wir einen Gottesdienst besuchen und hier das Miteinander haben, aber auch eben das Hören auf die Verkündigung und die Teilnahme an einem Hauskreis, an einem Bibelkreis, wo eben auch neben dem Gebet und der Gemeinschaft und dem Spaß, den man zusammen hat, eben auch das Lesen und Hören und Sprechen über das Wort Gottes steht. Also ganz spannend, diese Studie zu sehen. Schlüssel Nummer 1 zum Lernerfolg und zum Lebenserfolg ist Hören, aufmerksam zuhören, was Gott uns zu sagen hat. Schlüssel Nummer 2. Das ist der Fels. Ich habe das überschrieben mit Schlüssel Nummer 2, bleib dran, auch wenn dir nicht danach ist. Also der Fels, der hier vorgestellt wird, das scheint so ein fester Boden zu sein, der beim Pflügen vielleicht irgendwie nicht ganz gut aufgearbeitet wurde. Wenn wir uns überlegen, dass damals zur Zeit Jesu das ganze Pflügen und so weiter alles noch schwere körperliche Arbeit war und nicht so ein DIN-genormter, perfekter Traktorflug da durchgezogen ist, kann man sich schon vorstellen, dass es Stellen gab, wo es halt eben dann die fruchtbare Erde doch relativ knapp war. Und so eine Stelle scheint hier beschrieben zu sein von Jesus, wo der Samen halt drauf fällt und der geht auch schnell auf, aber verdorrt dann auch wieder, wenn die Sonne kommt, weil es halt eben keine wirklich tiefen Wurzeln schlagen kann. Und Jesus deutet das dann auch und sagt, also das Wort Gottes wird hier freudig aufgenommen, aber es hat keine Wurzeln und der Glaube hat eben nur eine zeitige Dauer und dann folgt in der Prüfung, in der Herausforderung des Lebens der Abfall vom Glauben, die Abwendung. Und die Frage ist natürlich, worin ist der Glaube gegründet? Worin ist dein Glaube gegründet? Also Glauben, Maria, ist ganz richtig ein wichtiger Faktor hier an dieser Stelle und der hängt halt eben ganz eng zusammen. Ist unser Glaube gegründet auf unsere Emotionen, wie wir uns gerade so fühlen? Ja, es gibt ja auch emotionale Momente im Leben, es gibt auch emotionale Momente hier im kirchlichen Leben, wo man dann vielleicht da so sich besonders auf einer Wolke fühlt und denkt, Mensch, ne, das will ich auch und ich entscheide mich jetzt für Jesus, dann sind alle meine Probleme gelöst. Das ist ein Glaube, der scheinbar nicht durchträgt. Oder vielleicht der schnelle Erfolg, dass wir sagen, naja, ich habe alles probiert, hat nichts geholfen und jetzt probiere ich es halt eben mit dem Glauben an Jesus und dann wird es mir hoffentlich bald gut gehen, dann werde ich gesund, was auch immer. Was grundsätzlich ja auch nicht falsch ist. Ja, wir dürfen Großes von Gott erwarten, aber wenn wir unseren Glauben da drin begründen, dass wir schnellen Erfolg haben, dass wir immer auf Wolke 7 schweben und dass wir vielleicht irgendwelche anderen Vorteile daraus gewinnen, dann wird das schwierig. Und ich möchte auch mit keinem Finger auf irgendjemanden zeigen. Ich meine, Jesus, er macht das ja auch nicht, sondern er sagt, jeder soll selbst schauen, dass er, wer er ist und wie er ist. Und vielleicht, so ging es mir zumindest in der Vorbereitung, vielleicht ist man ja auch jeder Boden irgendwann irgendwie einmal. Ne? Also wer von uns hat denn nicht wirklich zugehört beim Bibellesen? Ja? Gelesen, Häkchen gemacht, aber frag mich nicht nach 5 Minuten, was ich da gelesen habe. Das kann ja immer mal passieren. Wer von uns ist nicht von der Emotion vielleicht getrieben gewesen und hat bei der nächsten Schwierigkeit gemerkt, ups, mir fällt jetzt hier eigentlich der Boden der Halt. Und ich glaube, ein wichtiger Test für diesen Schlüssel ist, will ich etwas von Gott oder will ich Gott? Will ich etwas von Jesus bekommen oder geht es mir wirklich um Jesus, die Beziehung zu Gott? Das ist so ein kleiner Test und den dürfen wir uns immer wieder auch stellen, egal was wir tun, auch gerade wenn wir in der Bibel lesen oder wenn wir beten. Mache ich das jetzt nur, weil ich irgendwie mir dadurch einen Vorteil verschaffen will? Oder geht es mir wirklich darum, dem Gott zu begegnen, der mich gemacht hat, der mich erlöst hat in Jesus Christus, der mir eine glorreiche Zukunft versprochen hat, in Beziehung mit ihm, wo ich für immer bei ihm sein darf? Was treibt mich da an? Gott oder etwas von Gott zu bekommen? Gehe ich zum Gottesdienst nur, weil es mir etwas irgendwie gut tut? Oder ist Gottesdienst für mich etwas, wo ich wirklich die Beziehung zu Gott haben will? Und auch wenn der Gottesdienst vielleicht mal nicht so läuft und der Prediger da viel zu lange wirres Zeug redet, dann komme ich nicht mehr, dann will ich das nicht mehr. Oder wenn da irgendwer mich schief angeguckt hat nach dem Gottesdienst, dann denke ich mir, ach nee, muss ich mich wirklich mit diesen Leuten abgeben? Oder beim Hauskreis, gehe ich dahin, wenn mir gerade danach ist und ich sonst Langeweile habe? Oder bleibe ich da dran, auch wenn mir vielleicht gerade nicht danach ist. Und ich möchte dich heute einladen, eine Entscheidung für dich persönlich zu treffen, wenn du diese Entscheidung nicht sowieso schon längst getroffen hast. Und die Entscheidung ist so ein bisschen angelehnt an das Ehegelübde, das frisch verliebte Paare sich geben, wenn sie heiraten. Und zwar ist die Entscheidung, will ich wirklich Jesus vertrauen und Gottes Wort folgen, in guten wie in schlechten Tagen? Will ich wirklich in guten wie in schlechten oder in schweren Tagen Jesus nachfolgen, an Gottes Wort festhalten? Und merk, es ist jetzt wieder eine Entscheidung, die bei uns liegt. Ja, Gott, er sieht sein Wort, er reicht dir die Hand, er will in Beziehung zu dir stehen. Die Frage ist, bleibe ich dran, auch wenn mir nicht danach ist. Ich möchte uns einladen, ganz bewusst auch, für uns eine Entscheidung dort zu treffen, zu sagen, ja, ich bleibe dran, ich halte durch. Der dritte Schlüssel, lass dich nicht ablenken. Jesus, er beschreibt hier die Dornen. Da sind scheinbar nicht überall gut gejätet worden auf diesem Acker. Also wir merken schon, das ist ein sehr buntes Feld. Ich weiß nicht, ob das üblich war damals, aber vielleicht schon, dass man da jetzt nicht so gründlich gearbeitet hat, wie man das vielleicht in Deutschland tun würde. Erst einmal alles platt machen und alles abtöten und dann umgraben und nochmal eggen und keine Ahnung was, bis dann ein perfekter Boden entsteht und dann auch wirklich nur noch dahin sehen. Heute jetzt... Gestern, glaube ich, habe ich noch so eine Radiosendung gehört, dass man mittlerweile so intelligente Geräte hat, die den Boden beim Säen analysieren und dann da, wo guter Boden ist, ein bisschen mehr Saat reintun und da, wo schlechter Boden ist, ein bisschen weniger und dann später wird das alles gespeichert in der Cloud und dann, wenn der dann kommt und wieder gießt, dann wird wieder analysiert, so, ne? Was braucht mehr Wasser, braucht es weniger. Gott ist nicht so. Ja? Der ist nicht so berechnend. Gott ist großzügig. Er streut einfach seinen Samen aus. Auf das Feld und auf den Weg und auf die Steine und in die Dornen, wenn es sein muss. Überall da, wo seine Kinder sind, wo seine Menschen sind, die er liebt. Ja, es gibt keinen, den er abschreibt, wo er sagt, ach, das ist hier so ein Stein, das wird nichts mehr. Nein. Das Interessante ist ja auch, dass Gott selbst in seinem Wort sagt, ne, das Wort Gottes hat die Kraft, Felsen zu zersprengen. Ja, also, und die Frage ist halt eben, setzen wir uns dem aus? Sind wir bereit, das zu tun? Und hier jetzt auch wieder, hier geht es um ein anderes Problem, nämlich, dass hier die Dornen, also der Samen wächst auf zwischen diesen Dornen und die Dornen ersticken es. Sie nehmen die Sonne weg, den Saft, die Nährstoffe aus dem Boden, alles weg. Und Jesus sagt, das ist wie wenn jemand hört, aber dann kommen die Sorgen. Dann kommt der Reichtum, also können wir würden vielleicht nicht sagen, wir sind reich, aber zumindest wohlhabend, da kommt der Wohlstand und der Genuss des Lebens. Ja, all die schönen Dinge, die man halt eben so im Leben hat oder gerne hätte und die man so gerne mitnehmen möchte und die ersticken diesen Samen und er bringt keine Frucht. Interessant ist auch jetzt exegetisch, will da jetzt nicht zu sehr in die Feinheiten gehen, aber dass hier nicht gesagt wird, dass diese Personen irgendwie vom Glauben abfallen. Das war ja bei den zwei anderen. Der eine, der wird gar nicht gläubig und der andere fällt ab. Aber der dritte, da wird jetzt nichts mehr zu seinem Seelenheil in Anführungsstrichen gesagt, sondern da geht es einfach nur darum, dass der keine Frucht bringt. Also dass der mickrig wird, dass der irgendwie nicht so wird, wie man sich das eigentlich gewünscht hat, nämlich dass da eine schöne Ehre aufwächst, wo auch dann Frucht dran ist und sich die Saat vervielfältigt. Hier ist es einfach nur ein Samenkorn, das fällt dahin, das wächst auf und erstickt und bringt keine Frucht. Und ich glaube, dass gerade dieser dritte Boden, zumindest geht es mir so, sehr häufig auch etwas ist, womit ich zu kämpfen habe. Nämlich dieses so viele Möglichkeiten zu haben, so vieles dann irgendwie, was auch gut ist, irgendwie mitnehmen zu wollen, dass man dann manchmal das Gefühl hat, dass man zwar sehr breit aufgestellt ist, aber äußerst dünn. Und das saugt einen aus, das laugt einen aus. Ich meine, wir sehen ja die Folge auch in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel unsere Konsumgesellschaft hat dazu geführt oder führt häufig und immer häufiger, gerade bei jungen Leuten dazu, dass man auch über sein Vermögen hinlebt und dann verschuldet ist und Privatinsolvenz anmelden muss und so weiter, wo man einfach merkt, ja, man geht auf, ja, und dann denkt man sich, und das kann ich noch und das kann ich noch und hier mit dem Kredit und wenn ich zwei Kreditkarten habe, dann kann ich die immer irgendwie miteinander gegenseitig ausgleichen und so weiter und dann kann ich Geld generieren, das eigentlich gar nicht da ist und schöner leben, als ich es mir eigentlich leisten kann, bis dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo es halt nicht mehr geht und wo wir ersticken in all den Dingen, die wir haben und nicht mehr bezahlen können. Das ist nur ein Beispiel. Oder auch Übergewicht, habe ich gehört, soll ein Problem sein in unserer Gesellschaft. Und es hat ja auch damit zu tun, dass wir zum ersten Mal wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte so viel zu essen haben als breite Gesellschaft, ja, dass wir einfach zu viel zu essen haben. Ja? Dass wir damit gar nicht umgehen können, eben nicht alles in uns hineinzustopfen, wie das vielleicht früher der Fall war, wenn man Hunger gelitten hat und froh war, wenn man irgendetwas zu essen hat und versucht hat, so viel wie möglich davon dann auch irgendwie in Fett und Kalorien umzusetzen. Heutzutage haben wir genau das gegenteilige Problem und wir müssen lernen, damit umzugehen, mit diesem zu viel, die Überforderung mit Informationen, dass man heutzutage wirklich zu jedem Moment so viel Informationen erzeugt wird, die kein Mensch im Lebtag verarbeiten kann. Ja, allein wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind und bei Facebook, da kannst du ja unendlich in dieser Timeline runterscrollen. Also im Prinzip, bis du tot bist, kannst du da runterscrollen und das findet kein Ende. Ja, das sind Probleme, die vielleicht vor ein paar Generationen so noch gar nicht da waren. Und die haben damit zu tun, dass wir einfach eine so große Fülle an Übermaß haben, so viele Möglichkeiten, die ja auch alle nicht grundsätzlich falsch und verkehrt sind, die uns aber oft ablenken von dem, was wirklich wichtig ist. Immer mehr Eltern vernachlässigen ihre Kinder, weil sie halt vor dem Smartphone hängen. Ich weiß nicht, ich habe Kinder. Wenn ihr mal auf den Spielplatz geht, also früher war das so, da saßen die Eltern da und haben vielleicht geplaudert und ab und zu hat dann eine Mutter aufgestanden und hat dann da, oder der Vater und Sohn, und man spielte dann mit den Kindern. So heutzutage sitzen die alle vor ihrem Smartphone. Da sitzen 20 Eltern und keiner redet mit irgendjemandem, sondern alle lesen in dem Smartphone. Und da kann es vorkommen, dass bei 20 Eltern auf einem Spielplatz irgendein Kind sich arg verletzt und niemand hat es gesehen. Das hat damit zu tun, dass wir so zerstreut sind und das erstickt uns. Lass dich nicht ablenken, ist ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, gerade heute. Reduziere. Das fällt schwer, ist manchmal sogar schmerzhaft, aber ich glaube, das ist der einzige Weg zum Erfolg, ist wirklich zu reduzieren. Bis hin zu sich Zeiten der Stille zu nehmen. Vielleicht einmal einen Tag zu definieren, wo eben das Smartphone gar nicht angeschaltet ist. Ja, vielleicht ist man dann nur auf dem Haustelefon erreichbar. Was soll's? Wenn die Polizei euch sucht, wird sie euch finden. Es ist nicht so schlimm. Man kann das ausschalten. Oder vielleicht für ein paar Tage wirklich in die Stille zu gehen. Vielleicht auch wirklich ganz alleine. Ohne Smartphone. Ohne irgendwas. Vielleicht noch mit eurer Bibel und Notizbuch. Wer von uns kann denn heute noch eine Stunde Stille ertragen? Wir brauchen das. Wir müssen reduzieren, die Störgeräusche runterfahren, damit wir überhaupt noch Gottes Stimme wahrnehmen. Sonst sind wir alle in der Gefahr, zu ersticken unter den Dornen des Alltags mit all dem Sorgen und Reichtum und Genuss des Lebens. Und am Ende steht unter der Bilanz unseres Lebens ein Nix. Wir müssen uns fokussieren. Was kann ich weglassen? Anstatt immer wieder zu fragen, kann ich das auch noch mitnehmen und kann ich das noch irgendwie in meinen Alltag mit einbauen, zu fragen, was kann ich weglassen? Womit sollte ich jetzt aufhören? Weil es einfach nicht zielführend ist. Es muss nicht unbedingt schlecht sein. Es gibt so viele gute Dinge, die einfach dadurch, dass sie zu viel werden, uns ablenken von dem wahren, guten und besten. Was kann ich vielleicht sogar verschenken? Also heute haben wir so viele Sachen, sondern sich fragt, brauche ich das wirklich? Vielleicht gibt es jemanden, der es viel nötiger braucht. Lasst es uns verschenken. Und ich weiß, dass einige von euch das täglich praktizieren und ich sehe in eurem Leben oder immer wieder auch praktizieren, wie das Früchte trägt. Letztlich ist die Frage für uns, wofür bin ich hier? Und da müssen wir nicht in uns gehen und fragen, sondern da müssen wir vor allen Dingen auf Gott hören, mal zur Ruhe kommen und unseren Schöpfer fragen. Wozu hat er uns geschaffen? Ein sehr gutes Buch dazu kann ich sehr empfehlen, Leben mit Vision von Rick Warren. Und der erste Satz, und das finde ich so toll, in diesem Buch ist, es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um dich. Und das ist das Tolle, dass wir wissen können, es geht eben nicht um mich, um dich. Und das ist auch das Problem, glaube ich, bei denen, die unter die Dornen fallen, dass sie zu stark eben aus dieser egozentrischen Perspektive schauen, was kann ich noch mitnehmen, was kann ich eigentlich noch irgendwie da mit anbauen und am Ende ersticken sie daran, an dem zu viel ihres Lebens. Der heilige Antonius, er hat das mal ganz konsequent gelebt. Er ist aufgewachsen als Christ in Ägypten und hatte reiche Eltern, wirklich wohlhabende Eltern, sie waren auch Christen und alles war gut. Und eines Tages sitzt er in der Predigt und hört die Worte von Jesus, die dort ausgelegt werden. Geh hin und verkauf alles, was du hast, gib's den Armen, dann wirst du einen Schatz haben im Himmel. Das sind ja typischerweise die Predigten, wo wir dann anfangen zu relativieren. Ne? wir sagen, naja, aber das muss ja auch nicht jeder so machen und so weiter. Der heilige Antonius in seinen jungen Jahren war konsequent, hat gesagt, und ich mache das. Der hat sich dann zurückgezogen in eine Wüstengegend, Ägypten gibt es ja viel Wüste, und hat tatsächlich 20 Jahre als Eremit alleine gelebt. Wie gesagt, das muss kein Lebensentwurf für uns alle werden, aber da fängt das Relativieren wieder an, ne? Aber kein Problem, wir kriegen das hin. Auf jeden Fall, nach 20 Jahren kommt er zurück und die Leute erkennen ihn kaum wieder. Nicht, weil er so runtergekommen ist, sondern weil er so reif geworden ist. Einfach persönlich und geistlich. Wisst ihr, dieser Mann, der konnte mit dem Bettler auf der Straße, mit den Kohlearbeitern in den Minen, und damals war das halt wirklich ein sehr, 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 sehr schwieriges Geschäft, konnte er genauso reden wie mit dem Kaiser Konstantin, der ihn um seinen Rat fragte. Weil dort ein Mensch war, der einfach sich nicht hat verrückt machen lassen von all den Möglichkeiten des Lebens, sondern der gesagt hat, ich reduziere das und ich fokussiere mich auf Gott und seinen Auftrag im Leben. Ein kleines Beispiel aus der Kirchengeschichte. Und der vierte Schlüssel, und da sind wir beim guten Boden, ist, handle danach mit Geduld. Der gute Boden, da wird, glaube ich, alles Gute nochmal zusammengefasst, auch so ein bisschen abgegrenzt zu dem, was alles schon falsch gelaufen ist bei den anderen Böden. Ja, der Same fällt auf den guten Boden und er geht auf und er bringt Frucht. Und Jesus sagt, das sind die, die hören und die mit einem guten, aufrichtigen Herzen, Luther sagt feinen Herzen, das aufnehmen und das festhalten und hingehen und Frucht bringen. Und interessant ist diese Bemerkung mit Geduld. Und das Ergebnis ist hundertfache Frucht. Ich glaube, die Anwendung ist sehr einfach hier. Ja, wenn wir kontinuierlich das, was wir gelernt haben, anwenden. Es geht nicht darum, dass wir uns immer wieder neue Informationen holen und anstatt es anzuwenden, wieder neue Informationen holen. Das ist leider, was wir häufig machen. Man nennt das Ersatzhandlung. Ja? Anstatt das zu tun, was wir als richtig erkannt haben, holen wir uns noch mehr Informationen ein über das, was zu tun ist. Das Beispiel hier ist anders. Natürlich geht es auch um Lernen. Natürlich müssen wir Dinge verstehen. Natürlich müssen wir Gott vertrauen und aufmerksam zuhören. Aber dann geht es darum, das wirklich umzusetzen. Es gibt so eine Statistik, ich denke, das ist so eine Faustregelstatistik. 10% von dem, was wir hören, behalten wir. Also maximal. Ich vermute, wenn ihr jetzt diese Predigt hört und ihr rausgeht, ich hoffe, dass ihr zumindest 10% von dem behalten könnt. 30% von dem, was wir hören und lesen oder irgendwie visuell wahrnehmen. Ihr habt heute keine PowerPoint, ihr müsst euch das alles in eurem Kopf ausmalen. Ich hoffe, das hilft. Aber, und das ist das Spannende, 90% von dem, was wir hören, lesen oder verstehen und dann tun, das behalten wir. 90%. Also ein sehr gutes Beispiel davon, dass eben gerade wenn wir zur Tat schreiten, wenn wir Dinge umsetzen, auch vielleicht zur Gewohnheit werden lassen und gewohnheitsmäßig umsetzen, das ist die allergrößte Wahrscheinlichkeit, dass wir es wirklich behalten können. Und dazu lädt uns ja auch das Beispiel von Jesus ein, zu sagen, hier, Gott seht reichlich, aber dass wir eben auch dann hingehen und das nicht nur hören und festhalten, behalten und für uns behalten, sondern dass wir es eben weitergeben. Und so entsteht Frucht. Ein wichtiger Punkt ist hier, das Gleichnis beginnt mit dem Wort Geduld. Endet mit dem Wort Geduld. Das ist ganz interessant, oder? Es endet nicht mit der Frucht. Es endet mit Geduld. Und ich glaube, dass Jesus das ganz bewusst so erzählt hat. Weil er uns etwas Wichtiges weitergeben möchte. Er möchte uns eben klar machen, dass so ein Veränderungsprozess eben Zeit braucht. Dass es Geduld braucht. Sei geduldig mit dir selbst. Nur weil jetzt nicht schon der Erfolg gekommen ist für die Diät, die du angefangen hast nach 2 Tagen oder für die Lebensveränderung, die du angehst oder dass du dir vorgenommen hast, täglich in der Bibel zu lesen und nach einer Woche irgendwie das Gefühl hast, du bist immer noch nicht der Superchrist. Geduld. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber Schritt für Schritt auf dem richtigen Weg gehen. Frucht braucht Zeit, muss reifen. Ja, wir ernten ja nicht sofort, was wir sehen. Leider sind wir da ein bisschen irritiert worden, glaube ich, in unserer Wahrnehmung. Wenn wir heute einkaufen gehen, dann haben wir sofort alle Sachen da oder wir sitzen auf dem Sofa und auf dem Handy können wir dann direkt alles bestellen, was wir haben wollen und morgen ist es dann da. Das funktioniert so nicht mit geistlicher Reife. Schritt für Schritt müssen wir Dinge angehen und es braucht auch Zeit zu reifen. Ein kleines Beispiel. Mein Cousin Arthur, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Also es ist so, dass wir in unserer Verwandtschaft Leute haben, die, sag ich mal, christlich sozialisiert sind und andere, die eher dem christlichen Glauben distanziert waren. Und ich bin eher christlich sozialisiert. Mein Cousin Arthur kommt aus einer Familie, wo der Glaube gar keine Rolle gespielt hat. Und irgendwann, ich glaube mit 14 Jahren oder so, er ist 2 Jahre älter als ich war 14, er war dann 16, hatte ich das Anliegen, ich will dem Arthur von Jesus erzählen, damit er zum Glauben kommt. Und zwar ist der Arthur eine Labertasche, noch viel schlimmer als ich. Und ich habe mir vorgestellt, was passieren würde, wenn der auf einmal anfängt, das Evangelium zu predigen. Da könnte sich ja niemand mehr festhalten. Also dachte ich mir, gut, dann fange ich mal an. Und der Arthur, der war sehr geduldig, hat alles Mögliche über sich ergehen lassen. Ich habe mit ihm, ich glaube, 1,5 Jahre 50 Lektionen durch die Bibel durchgearbeitet. Am Ende habe ich ihn gefragt, willst du dich bekehren? Sagt er, nein. aber er ist dabei geblieben. Dann haben wir noch ein anderes Buch zusammen erarbeitet. Dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter, soll der in den Hauskreis kommen? Also habe ich ihn zum Hauskreis eingeladen und weil der älter war als ich, konnte der halt schon fahren. Also musste er mich zum Hauskreis fahren. Hat er auch gerne gemacht. Saß also in diesem Hauskreis und alle Leute zugelabert mit allem möglichen Mist. So ging das, glaube ich, 2 Jahre. Dann bin ich in den Freiwilligendienst nach Thailand geflogen und dachte, was wird jetzt mit Arthur? Interessanterweise blieb er in dem Hauskreis und fing an, die Jugendgruppe in unserer Gemeinde zu besuchen. Das hat er zu meiner Zeit nie getan. Ging da also hin. Dann kam ich zurück, ging ins Studium, wir blieben halt so in gutem Kontakt, aber war jetzt nicht mehr nah genug dran, um da wirklich was zu machen. Aber dafür gab es andere Leute. Die haben sich dann um ihn gekümmert. Und wirklich, es hat über 9 Jahre gedauert, bis Arthur diesen Punkt erreicht hat, wo er gesagt hat, ja, ich glaube das und ich will Christ werden. Ich kann mich noch erinnern, ich war da schon bei Tour Nations tätig. Ich fuhr zu einem Predigtdienst nach Hameln und dachte, weil der in Porta lebt, nehme ich den doch einfach mit. Und dann haben wir mal ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr zu quatschen. Also kommt er mit mir zum Predigtdienst. Ich predige über den Jüngerschaftsbefehl aus Matthäus 28 und so weiter und wie wichtig das ist. Und irgendwie dachte ich, jetzt muss ich den Arthur nochmal fragen, nach all den Jahren, was so, wie das jetzt aussieht mit seinem persönlichen Glauben. Und dann habe ich ihn gefragt, ja Arthur, wir haben jetzt über Jüngerschaft gepredigt und so weiter. Was denkst du denn darüber? Wo bist du denn da jetzt auf dem Weg? Und er sagte, ja, vor 1,5 Jahren habe ich eine Predigt gehört von einem Pastor aus der Gemeinde, die er dann anfing zu besuchen. Und da habe ich mich entschieden, ich will Christ werden. Ich sage, Arthur, das ist 1,5 Jahre, hast du schon mal jemandem davon erzählt? Nö. Und ich sage, ja, wieso denn nicht? Ja, keine Ahnung, ich dachte, das wäre nicht wichtig. Ging da seitdem regelmäßig in den Gottesdienst. Und dann habe ich das halt seinem Mentor so ein bisschen gesteckt und der ist dann nachgegangen und dann hat der Arthur auch öffentlich seinen Glauben bekannt und sich taufen lassen. War ein ganz, ganz tolles Fest. Er unterstützt mich seitdem immer noch. Leider ist er kein Prediger geworden. Ich habe mehrmals mit ihm gesprochen, aber irgendwie hat er scheinbar nur eine natürliche Gabe, viel zu reden, aber keine geistliche Gabe der Verkündigung. Dafür ist er aber ein sehr praktischer Mensch und hilft mit. Im Porta Camp, das ist so eine Einrichtung, da ist er fast jedes Wochenende und baut und schraubt, damit dort junge Leute zum Glauben an Jesus finden können. Und das ist eine kleine Geschichte, was es bedeuten kann, wenn wir dranbleiben mit der Zeit. Ich habe heute bewusst aus diesem kleinen Neuen Testament gelesen. Und es ist mein erstes Neues Testament. Das hat mir mein Oma und mein Opa geschenkt. Ich hatte es sogar vergessen. Ich hatte es im Regal stehen. Ich wusste, dass ich es habe, aber ich hatte vergessen, von wem es war. Ich hatte vergessen, dass das Neue Testament war, das ich zuerst durchgelesen habe. Meine Mutter hat mir das letztens, als wir im Urlaub bei ihnen waren, hat sie mir das erzählt. Und da ist es mir erst wieder eingefallen, das stimmt. Das war das Neue Testament, das ich in der ersten Klasse geschenkt bekommen habe und das ich dann, wahrscheinlich nachdem ich lesen und schreiben konnte, durchgelesen habe. Ich hatte es ganz vergessen. Ich wusste es gar nicht mehr. Meine Mutter sagte mir das, dass das so gewesen ist. Und als ich das Neue Testament dann wieder in der Hand hielt, dann fiel mir wieder ein, das Neue Testament und Psalmen, das mein Opa hatte. Und das war ein viel größeres Ding. Das war uralt, in gotischer Schrift geschrieben. Es war wirklich so dick wie eine große Bibel, aber hatte nur das Neue Testament und Psalmen, weil es halt so festes Papier hatte. Und ich weiß, dieses Neue Testament, das war sein Heiligtum. Da las er jeden Morgen einen Psalm und jeden Abend las er in den Evangelien. Und mein Opa, er war kein Prediger, er war ein ganz praktischer Mensch. Aber sein Leben war gekennzeichnet von Reife. Und wisst ihr, ich bin mir 100%ig überzeugt, das hatte etwas mit dem Neuen Testament zu tun. Dieses Neue Testament hat er durchgerettet, durch die ganzen Arbeitslager in der Sowjetunion, durch die Umzüge nach Kasachstan, nach Usbekistan. Das Ding, das hat sein Leben begleitet. Das Ding, das hat er gelesen, das Neue Testament. Das war, was ihn persönlich hat reifen lassen. Wisst ihr, ich denke, das ist ein kleines Beispiel von dem, was Gott uns in seinem Wort anbietet und wozu er uns einlädt. Und wenn Gottes Wort der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben ist, dann frage ich mich, was bin ich bereit, dafür zu investieren? Amen.